Morgen, liebe Gemeinde. Hat schon mal ein Esel mit euch gesprochen? Einige Frauen denken sich jetzt vielleicht, ja, mein Mann benimmt sich manchmal wie ein Esel. Aber das meine ich nicht. Ich meine einen richtigen Esel. Mit mir auch noch nicht bisher. Wir finden in der Bibel eine Geschichte, in der genau das passiert. Eine Eselin spricht plötzlich zu einem Menschen und der Mensch spricht zurück. Und es gibt da tatsächlich einen Dialog zwischen Mensch und Eselin. Wie kam es dazu und welche Schlüsse oder Lehren wir aus dieser Geschichte ziehen können, wollen wir uns heute anschauen. Wir finden die gesamte Geschichte in 4. Mose ab Kapitel 22. Ich werde euch die Schlüsselmomente dieser Geschichte erzählen und anschließend werden wir schauen, welche Botschaft Gott hier für uns bereithält. Die Israeliten haben während ihrer Wanderung durch die Wüste einige Kriege geführt. Durch Gottes Gnade waren sie siegreich und besiegten Völker, die sich ihnen entgegengestellt hatten. Und nun waren sie auf ihrem Siegeszug und lagerten in Moab. Sie schlugen ihre Zelte auf und Balak, der König von Moab, bekam es da mit der Angst zu tun. Wenn die Moabiter das nächste Ziel der Israeliten sind, fragte er sich vielleicht. Und genau hier kommt jetzt unser Hauptcharakter ins Spiel, Bileam. Wer war Bileam? Bileam war bekannt dafür, dass die Menschen, die er segnete, gesegnet wurden und die Menschen, die er verfluchte, waren verflucht. Und König Balak möchte jetzt, dass Bileam, also zu ihm reist und die Israeliten verflucht, damit er sie besiegen kann. Und König Balak schickt einige Fürsten mit einem Angebot. Gegen eine entsprechende Bezahlung sollte Bileam die Israeliten für ihn verfluchen. Balaks Auftrag war, so komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. 4. Mose 22, 6. Die Antwort von Bileam an die Fürsten des Balaks waren, finden wir in Vers 8, und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. Die Fürsten blieben also eine Nacht und über Nacht kam Gott zu Bileam und sagt Folgendes, in Vers 12, gehe nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Und daraufhin geht Bileam zu den Fürsten und teilt ihnen mit, dass er nicht mit ihnen kommen wird, weil Gott ihm hierfür keine Erlaubnis gegeben hat. Daraufhin ziehen die Fürsten zurück und berichten König Balak, dass Bileam sich weigert, den Auftrag zu erfüllen. So weit, so gut. König Balak fragt an, Bileam fragt daraufhin Gott. Gott sagt nein. Und Bileam sagt daraufhin den König ab. Ein gottesfürchtiger Mensch, dieser Bileam, könnte man sich denken. Aber die Geschichte geht noch weiter. Als König Balak hört, dass Bileam nicht mitgekommen ist, sendet er etwas wichtigere Männer, etwas vornehmere Männer zu Bileam. Der Auftrag ist immer noch derselbe. Bileam soll die Israeliten verfluchen, aber die Belohnung hat sich geändert. Diesmal darf Bileam den Lohn selbst bestimmen. Die genauen Worte sind interessant. Die Männer überbringen folgende Botschaft von König Balak an Bileam. In Vers 17, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. Bileam darf sich also alles wünschen. Und daraufhin Bileam zu den Männern in Vers 18, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Auf der einen Seite sagt Bileam, er könnte Gottes Befehl nicht übertreten. Aber im selben Satz nennt er die Entlohnung, die er sich vorstellen könnte. Keiner hatte zuvor von einem Haus voll Silber oder Gold gesprochen. Dann sagt er auch zu diesen Männern, er fragt nochmal bei Gott nach. Und diesmal sagt Gott ihm Folgendes: Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Und am nächsten Morgen macht sich Bileam auf und zieht los mit den Männern. Und jetzt wird Gott zornig, weil Bileam mit den Männern gegangen ist. Hatte Gott ihm nicht gerade erlaubt, mit den Männern zu ziehen? Und Bileam tut genau das. Und jetzt ist Gott sauer. Wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. Bileam zieht also erstmal los. Und er war auf einer Eselin unterwegs. Und unterwegs erscheint ein Engel, den zuerst nur die Eselin sieht. Der Engel stellt sich immer wieder in den Weg. Die Eselin weicht dem Engel immer wieder aus, bis es irgendwann in einer Gasse keine Ausweichmöglichkeit gibt. Daraufhin ist Bileam verärgert und er schlägt auf die Eselin ein. Und Gott öffnet der Eselin den Mund und sie spricht zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst? Und Bileam daraufhin: Weil du nicht das tust, was ich dir sage, hätte ich ein Schwert bei mir, hätte ich dich umgebracht. Und die Eselin wird wieder zurück: Habe ich mich jemals zuvor auf diese Art und Weise verhalten? Bileam antwortet: Nein. Dann wurden Bileams Augen geöffnet und er sah auch den Engel des Herrn mit dem gezückten Schwert in der Hand. Der Engel fragt Bileam, warum er die Eselin dreimal geschlagen hat. Der Engel sagt zu Bileam, dass sein Weg in das Verderben führt und dass er ihn getötet hätte, wäre die Eselin nicht ausgewichen. Und hier bekennt Bileam seine Sünde und er tut von da an nur das, was Gott ihm sagt. Wir lesen im weiteren Verlauf, dass so wie von Gott verlangt, nur das sagt, was Gott möchte. Und am Ende Israel dreimal segnet, anstatt es zu verfluchen. Die Bibel zeigt uns aber auch auf, dass Bileam auch hier immer noch seine eigenen Hintergedanken hatte. Er hat zwar das Volk Israel am Ende gesegnet, wie Gott es ihm gesagt hat, aber wir können auch nachlesen, wie er gleichzeitig den Moabitern den Hinweis gibt, wie sie die Israeliten in eine Falle führen können, damit sie in der Sünde verfallen. Sie haben die Israeliten in die Sünde der Götzenanbetung und Prostitution verführt, was 24.000 Menschenleben auf Seiten der Israeliten gefordert hat. Jetzt habt ihr mal die Geschichte gehört, aber welche Lehren können wir uns aus dieser Geschichte ziehen? Was möchte Gott uns heute sagen? Bileam hat scheinbar immer Gottes Willen getan, aber nur scheinbar. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das das Geistliche von dem Fleischlichen unterscheiden kann. Und die Person Bileam wird im Neuen Testament mehrmals erwähnt und sein Verhalten wird dort auch zur Ermahnung der Leser erwähnt. Gott hat mir drei Punkte aufgezeigt, die wir aus dieser Geschichte lernen sollen. Der erste Punkt: Setze deinen Fokus auf Gott und sein Wort. Setze deinen Fokus auf Gott und sein Wort. Bileam hat Gott einmal gefragt und Gott hat ihm eine klare Antwort gegeben. Hätte Bileam seinen Fokus auf Gott und sein Wort gesetzt, hätte er nicht zum zweiten Mal nachgefragt. Wie oft kennen wir Gottes Antwort bereits, aber wir fragen dennoch und beten und beten und beten, weil uns Gottes Antwort einfach nicht passt. Wir denken, wenn wir ihn mehrmals bitten, gibt er uns die Antwort, die uns dann passt. Letztendlich verfolgen wir aber unsere eigene Agenda und streben nicht wirklich danach, Gottes Willen zu tun. Früher, als ich klein war, bevor wir einkaufen gegangen sind, da hat mir meine Mutter schon zu Hause gesagt, es gibt heute keine Süßigkeiten. Ich wusste also, was meine Mutter wollte. Dann sind wir losgegangen und ich wusste, wie sich meine Eltern früher beim Einkaufen verhalten haben. Mein Vater hatte etwas genommen, hat dann gesagt, das haben wir zu Hause wohl nicht. Da hat sie gesagt, ja, das brauchen wir, das nehmen wir. Dann stand ich vor dem Süßigkeitenregal, meinte dann, Mama, ich glaube, wir haben das nicht. Aber das hat nie geklappt. Dann haben wir das nicht gekauft. Ich war also gezwungen, das wieder wegzulegen. Kann Gott uns zu etwas zwingen? Er könnte, aber er tut es nicht. Er hat uns als freie Menschen geschaffen mit einem eigenen Willen. Wenn Gott merkt, dass wir Eigenes im Sinn haben, dann lässt er bestimmte Dinge in unserem Leben zu, um uns eine Lektion zu erteilen. Nicht, weil er es so will oder sarkastisch ist und uns leiden sehen möchte, sondern weil wir es eigentlich unbedingt so wollen. Als Gott Bileam beim zweiten Mal die Erlaubnis gibt, mitzugehen, denkt Bileam, er tut Gottes Willen. Aber das redet er sich bloß ein. Weil er wusste bereits, was Gottes Wille ist, als er ihn zum ersten Mal gefragt hat. Aber die Antwort hat ihm nicht gepasst, weil er gierig war auf die Entlohnung, die ihm bevorstand. Petrus schreibt dazu in 2. Petrus 2, Vers 15 bis 16, den richtigen Weg haben sie verlassen und gehen in die Irre, genau wie Bileam, der Sohn von Beor. Er tat bereitwillig für Geld Unrecht, aber Bileam wurde für sein Vergehen zurechtgewiesen. Ein Esel war es, der mit menschlicher Stimme zu ihm sprach und den Propheten hinderte, sein wahnwitziges Unternehmen auszuführen. Setze deinen Fokus auf Gott und trachte immer nach seinem Wort und was du für ihn tun kannst. Alles andere ist ein billiger Kompromiss, so wie es Bileam getan hat. Und damit sind wir auch beim zweiten Punkt. Gehe keine Kompromisse mit der Welt ein. Gehe keine Kompromisse mit der Welt ein. In Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Bileam hat es andersherum gemacht. Es ging ihm nicht in erster Linie darum, Gottes Willen zu tun, denn sonst hätte er nicht ein zweites Mal gefragt. Er ist einen Kompromiss mit der Welt eingegangen, indem er ein zweites Mal gefragt hat, obwohl er für dieselbe Frage bereits eine Antwort hatte. Er hat Gottes Wort nicht ernst genommen. Nimmst du Gottes Wort ernst? Oder gehst du auch Kompromisse ein? Setzt du dich zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht? In der Predigt vom letzten Sonntag ging es um Gemeindewachstum. Kann die Gemeinde wachsen, wenn wir Kompromisse eingehen mit der Welt? Es ist Gottes Wille, dass unsere Gemeinde wächst und dass wir hier eine Bereicherung sind für unsere Nachbarschaft. Was lässt denn die Gemeinde Gottes wachsen? Gottes Wort und das kraftvolle Wirken durch den Heiligen Geist. Geben wir dem Heiligen Geist Platz zum Wirken. Wir beten einen Gott an, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Das heißt, er ist nicht abhängig von Raum und Zeit, so wie wir es sind. Treten wir noch vor seinen Thron? Suchen wir noch seine Gegenwart? Oder machen wir es uns einfach bequem und quetschen Gott irgendwo in unseren selbst geschaffenen Zeitplan? Wie kann Gott wirken, wenn wir ihm nicht den Platz dazu geben? Wie kann Gott mit uns reden, wenn wir nicht mal still sind und zuhören? Wenn der Gottesdienst zum Beispiel mal etwas länger dauert, wird gemeckert. Aber wie viele Stunden verbringt man in einem Kino, um sich einen Film anzuschauen? 2 Stunden? 2,5? 3? Wie lange verbringt man in Restaurants oder Cafés? Aber lass mal einen Gottesdienst 15 Minuten länger dauern. Dann wird gemeckert. Dass es ja gar nicht geht, ist nicht auszuhalten. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es Gottesdienst heißt und nicht Menschendienst. Wir treffen uns hier jeden Sonntag, den allmächtigen Herrn anzubeten, ihn zu erheben und zu loben und zu preisen. Wir können unseren Gott nicht einfach so irgendwo reinquetschen. Wir haben uns an ihn anzupassen. Denn er ist derjenige, der über allem steht. Es ist ein billiger Kompromiss mit der Welt zu Lasten Gottes, wenn wir Gott nicht den nötigen Platz geben, um zu wirken und zu sprechen. Unser Gott ist kein Diktator, der sich uns aufzwingt. Wir sollen ihm die Zeit und den Platz hierfür geben. Wie sieht unser Gebetsleben aus? Wie viel Zeit widmen wir seinem Wort? Sind wir still und hören ihm zu? Der Feind bietet viele Möglichkeiten, um kurzfristig an Geld zu kommen oder bestimmte Dinge zu erreichen. Aber wenn wir Gottes Wort und seinen Willen für unser Leben außer Acht lassen, gehen wir wie Bileam einen billigen Kompromiss ein. Und das sollen wir nicht tun. Der dritte Punkt: Wem Gott vergibt, dem ist vergeben. Wem Gott vergibt, dem ist vergeben. Bevor Bileam erwähnt wird, lesen wir auch, wie Gott sich mit den Sünden der Israeliten beschäftigt. Sie sind immer wieder von Gottes Wegen abgewichen und Gott hat sie dafür bestraft. Bileam sieht sich aber in der Rolle des Bestrafers. Trotz der Lektion, die er gelernt hat, er gibt dem König der Moabiter einen Tipp, wie er die Israeliten in eine Falle locken kann. Eine Falle, die am Ende 24.000 Israeliten das Leben kostete. Wir sind nicht dazu berufen, mit dem Finger auf die Fehler anderer zu zeigen und erst recht nicht zu bestrafen. Gott kümmert sich um Sünder. Gott ist derjenige, der zurechtweist und vergibt. Und wenn Gott jemanden vergeben hat, dann darf es dort keinen Ankläger mehr geben. Wir haben alle durch Jesus Christus Tod am Kreuz Vergebung erfahren für all unsere Sünden. Trotzdem gibt es den Ankläger, der mit dem Finger auf uns zeigt. Du kannst aber zuversichtlich sein, dass durch Jesu Blut reingewaschen bist. Dadurch, dass du daran glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, wieder auferstanden ist und nun zur Rechten seines Vaters sitzt, bist du gerettet und hast das ewige Leben. Durch deine Taufe ist dieser Bund besiegelt durch den Heiligen Geist. Von nun an kann es keinen Ankläger geben, der dir deine Sünden vorwirft. Du bist in seiner Gnade. Aber achte darauf, dass du diese Gnade nicht missbrauchst. Sündige nicht wissentlich, weil du dich ja dann auf seine Gnade berufen kannst. Lass uns nicht wie Bileam sein, sondern lass uns das Prinzip der Gnade verstehen und selber auch gnädig sein zu unseren Mitmenschen. 3 Punkte haben wir uns angeschaut. Setze deinen Fokus auf Gott und sein Wort. Gehe keine Kompromisse ein mit dieser Welt. Wem Gott vergibt, dem ist vergeben. Bist du auf Gottes Wegen unterwegs? Worin liegt dein Fokus? Bist du Kompromisse eingegangen? Macht dein Hass dich blind, um Gottes Gnade zu verstehen und diese Gnade in deinem Leben auch umzusetzen? Was hat Gott dir zuerst gesagt? Denk nach. Als Bileam den Weg Gottes verlassen hat, verliert er die Kontrolle über das Geschehen. Er verliert die Kontrolle über sein Leben. Es gibt so viel Chaos auf dieser Welt. Denkt ihr, ist es Gottes Wille? Wie oft hast du schon die Schuld für das Chaos in deinem Leben an Gott gegeben? Aber hast du mal überlegt, wo du vielleicht falsch abgebogen bist? Oder wo du vielleicht ein zweites Mal nachgefragt hast, weil die erste Antwort nicht gepasst hat? Gott macht keine Fehler. 4. Mose 23, 19. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Das sind Gottes Worte an Bileam gewesen. Die Worte, die Bileam in seinem Segen an Israel ausgesprochen hat. Das Wort Gottes zu kennen ist eine Sache. Aber daran zu glauben und daran festzuhalten und sein Leben danach auszurichten, ist eine andere Sache. Das lernen wir an Bileam. Geh ein Stück zurück, denk nach, was hat Gott dir zuerst gesagt? Halte dich an sein Wort, glaube daran, vertraue ihm und du wirst dich nicht verlaufen. Auch hier sehen wir Gottes unendliche Liebe zu uns. Bileam macht alles falsch, aber Gott gibt ihm Möglichkeiten zu lernen und seinen Weg zu überdenken. Selbst aus deinen größten Fehlern kann Gott durch seine Gnade noch etwas Gutes machen. Und egal, was andere gegen dich unternehmen, auch wenn andere dich verfluchen wollen, der Segen, den dein Gott für dich hat, kann nicht aufgehalten werden. Es wird ein dreifacher Segen sein. Der Segen, den Gott für unsere Gemeinde hat, kann durch nichts und niemanden aufgehalten werden. Alles Negative, was gegen uns unternommen wird, wird der Herr durch seine Gnade zu etwas Gutem machen. Am Ende wird es ein Segen sein. Setze deinen Fokus auf Gott und sein Wort. Gehe keine Kompromisse ein mit der Welt. Verurteile niemanden, den Gott schon vergeben hat. Und wenn du dir mal nicht sicher bist, frag dich immer, was hat Gott dir zuerst gesagt? Gott liebt euch. Er wird euch nicht allein lassen. Haltet euch an sein Wort und ihr werdet siegreich sein. Amen.